Wir haben jetzt schon ganz viel gehört, da wo wir besser aufpassen sollen auf unsere Privatsphäre und was andere Leute über uns wissen. Und jetzt reden wir mal ein bisschen noch über den Sicherheitsaspekt bei der ganzen Sache. Wir haben Starbuck hier, Starbuck kommt aus Berlin vom CCC und hat sehr viel Erfahrung damit, Dinge kaputt zu machen und uns zu erzählen, was alles nicht sicher ist. Dieser Sicherheitsmechanismus ist nicht sicher, jener ist nicht sicher, vertraut eurem iPhone nicht, man kann es ganz leicht betrügen. Und heute haben wir Starbuck dazu bekommen, uns da eine etwas konstruktivere Version von zu erzählen und uns hoffentlich nicht nur ein Bewusstsein dafür zu schaffen, was alles kaputt ist, sondern vielleicht sogar, wie wir alles etwas besser und richtiger machen können. Starbuck. Ja.
Ja, vielen Dank für die nette Einleitung. Vielen Dank der Privacy Week-Organisation, dass ich hier sein darf. Letztes Jahr schon sehr begeistert gewesen und deswegen auch gerne wieder hier. Ich glaube, ich kann die Erwartung nicht so ganz erfüllen. Ich habe es wirklich versucht bei der ganzen Sache. Also normalerweise erzähle ich halt immer, was alles kaputt ist und habe tatsächlich mal versucht, das ein bisschen konstruktiver zu gestalten. Es ist aber wirklich tatsächlich relativ schwierig in dem Bereich. Und von daher wird es halt doch wieder ganz schön viel. Es ist kaputt und so ein bisschen, was könnte man noch anders machen? Hier gleich das passende Foto, also zumindest teilweise passend für den Talk, aber sehr passend für Österreich. Ist ja seit wenigen Wochen hier verboten, sich zu vermummen. Und ich dachte mir, na, ich probiere es einfach mal aus. Bin glücklicherweise problemlos hergekommen. Aber ich habe gehört, wir sind auch durch die falschen Straßen gegangen. Woanders wäre es wahrscheinlich nicht passiert. Ja, wie schon angekündigt, werde ich heute ein bisschen was über sichere Authentifizierung, über sichere Authentifizierungsmöglichkeiten berichten. Und wer mich kennt, der weiß, dass da in der Regel auch immer relativ viel Biometrie drin ist. Aber tatsächlich auch nicht nur, weil wenn Biometrie kaputt ist, gibt es ja hoffentlich Alternativen. Und da werde ich später auch ein bisschen drauf eingehen. Erstmal so eine ganz einfache oder eine Einführungsfolie. Also was man überhaupt erstmal braucht, um biometrische Authentifizierung vollführen zu können, ist natürlich eine funktionierende oder Biometrie im Allgemeinen. Und Biometrie lässt sich in diese fünf wichtigen Begriffe irgendwie unterteilen. Das ist erstmal die Universalität, das heißt, das Merkmal muss halt irgendwie bei jedem vorhanden sein. Es nutzt gar nichts, wenn man halt Leute identifizieren will und dann irgendwie sowas wie den elften Finger nehmen müsste. Da hat man halt irgendwie wirklich nicht viele Chancen, den zu finden. Das Merkmal muss natürlich irgendwie überhaupt aufnehmbar sein, also sei es halt für die Sprechererkennung zum Beispiel ein Mikrofon, für die Gesichtserkennung eine Kamera. Das heißt, irgendwie die Merkmale müssen da sein und müssen auch irgendwie die Möglichkeit haben vom Computer, weil halt Biometrie ist halt irgendwie automatische Überprüfung oder Identifizierung, muss natürlich vom Computer auch irgendwie verarbeitet werden können. Sie soll möglichst einzigartig sein, weil wir wollen ja zwischen verschiedenen Personen unterscheiden können. Und sie sollte natürlich möglichst konstant sein, das heißt im Idealfall über das ganze Leben sich nicht verändern oder halt nur in so geringem Maße verändern, dass man auf die Veränderung auch eingehen kann und zum Beispiel die aufgenommenen Merkmale dann auch schrittweise updatet, dass man zum Beispiel, wenn man sich einen Bart wachsen lässt bei Gesichtserkennung, dass der halt irgendwie auch dann den Bartwuchs praktisch mit in die Templates eingliedert und halt auch weiterhin erkannt wird. Und das Wichtigste, also zumindest so aus der Sicht des Hackers, ist natürlich die Fälschungssicherheit. Das heißt, biometrische Merkmale sollten im Idealfall nicht kopierbar sein. Dass das leider in den meisten Fällen nicht so ist, werdet ihr in den nächsten 20, 30 Minuten hoffentlich sehen und erkennen. Ja, erstmal so die Frage irgendwie, warum wollen wir denn überhaupt sichere biometrische Authentifizierung haben? Biometrie ist in den letzten Jahren irgendwie ein großer Faktor geworden, also gerade bei Mobiltelefonen natürlich irgendwie ganz groß im Kommen seit dem ersten iPhone mit Touch-ID. Und wer von euch ein Telefon hat und das irgendwie regelmäßig benutzt, der weiß einfach, wie viel wichtige Daten da irgendwie drauf sind. Das heißt, also bei mir ist es so, dass inzwischen mein Telefon mehr persönliche Daten beinhaltet als mein Computer schon fast. Und da muss man natürlich dann irgendwie auch sehen, dass man die halt irgendwie sinnvoll schützt. Wenn man halt Biometrie benutzt, dann sollte die Biometrie irgendwie im Zweifelsfall oder sollte die Biometrie auch irgendwie sicher sein. Also ich muss gestehen, ich benutze irgendwie auch den Fingerabdrucksensor an meinem iPhone, obwohl ich weiß, dass es irgendwie unsicher ist. Ist halt so eine Abwägungsfrage. Man sieht halt, wie schwierig oder wie hoch der Aufwand wäre, es zu umgehen. Und wie viele andere Möglichkeiten es zum Beispiel auch geben wird, das Passwort oder die PIN-Eingabe zu belauschen, wo ich später irgendwie auch nochmal drauf kommen werde. Biometrische Daten identifizieren Menschen, das ist natürlich irgendwie der Sinn dabei, kann aber natürlich auch missbraucht werden, also halt gerade sowas wie Gesichtserkennung im öffentlichen Raum. Man hat halt die große Datenbank, also ist jetzt gerade zumindest in Deutschland wieder so ein Feldtest angelaufen, wo sie im Berlin-Südkreuz halt Menschen anhand des Gesichts irgendwie identifizieren wollen. Und der Hintergedanke ist natürlich schon so eine komplette Überwachung der Gesellschaft. Das heißt, man hat im Idealfall vom Einwohnermeldeamt in Deutschland, weiß nicht, wie das bei euch heißt, also halt, wenn man seinen Ausweis, seinen Pass holt, muss man ja ein Bild abgeben. Und der feuchte Traum der vieler Regierungen oder Staaten ist natürlich irgendwie, oder der Polizei, dass sie halt diese Daten nutzen können, um dann im Zusammenhang mit öffentlichen Videokameras dann halt zu sehen, wer sich wo aufhält und halt direkt dann irgendwie auch die Verbindung zur Person zu machen. Das heißt, biometrische Daten sind halt wichtig und sind nicht nur persönliche Daten, sondern sind irgendwie sehr häufig irgendwie auch medizinische Daten. Also halt aus sehr vielen biometrischen Daten lassen sich halt noch diverse andere Fakten über den Menschen herausfinden. Also sei es jetzt irgendwie die Hautfarbe, eine Ethnienzugehörigkeit zum Beispiel. Bei Iriserkennung ist zum Beispiel, besteht die Möglichkeit, dass man herausfindet, ob jemand Drogen konsumiert hat, ob er jetzt irgendwie übermüdet gerade irgendwie im Auto gefahren ist oder auch sowas wie Diabetes lässt sich irgendwie rausfinden. Und natürlich irgendwie auch verwandtschaftliche Beziehungen, wenn man dann halt so weit geht zur Genanalyse. Und ein wichtiger Fakt ist noch, das wird halt leider viel zu selten angesprochen, wenn es halt irgendwie so Biometriedatenbanken aufgebaut werden. Biometrie oder biometrische Systeme sind in der Regel nicht revokbar. Das heißt, man kann sie nicht zurückziehen oder nicht ändern, wie so ein Passwort, wo man einfach sagt, irgendwie dein Passwort ist geleakt oder ist abgelaufen, änder das mal und man fängt von vorne an und alles ist gut. Bei der Biometrie hat man halt maximal so die 10 Finger und irgendwie ein Gesicht und wenn die halt irgendwie alle mal geleakt sind, dann hat man halt Pech gehabt. Und dass die Daten leaken werden, davon kann man ausgehen. Also so wie heutzutage, wie man Kreditkarten irgendwie im Internet kaufen kann, kann man auf jeden Fall davon ausgehen, dass man in wenigen Jahren irgendwie halt auch große Datensätze mit biometrischen Daten kaufen kann. Im Zusammenhang mit dem Wissen, dass man die auch reproduzieren und nachmachen kann, hat man dann den Salat. Aber tatsächlich ist Biometrie doch manchmal besser. Und jetzt gehe ich so ein bisschen in die Nicht-Biometrie über und zeigt, was man da irgendwie machen kann oder machen sollte. Und zwar ganz einfach, also auch wieder so Apple iPhone war ein gutes Beispiel davon. So Apple hat in der ersten Pressemeldung zu Touch-ID oder einer der ersten dann gesagt, naja, irgendwie Touch-ID hat tatsächlich einen Sicherheitsgewinn gebracht und da lagen sie tatsächlich auch richtig, weil halt, ich glaube, sie sagten sowas wie 60% der Leute vorher halt kein Passwort, keine PIN zum Sperren des Telefons hatten. Einfach aus dem Grund, weil es unpraktikabel war. Und da ist halt die Einführung von Biometrie, vom Fingerabdruck, tatsächlich ein Sicherheitsgewinn. Auch wenn man im Hinterkopf hat, dass es irgendwie überwindbar ist, wie ich gleich noch zeigen werde. Aber halt kein Passwort versus ein Verfahren, wo man halt zumindest Aufwand treiben muss, um es zu überwinden, ist schon mal ein Sicherheitsgewinn. Ist natürlich irgendwie auch. Also es gibt halt viele Passworte, die einfach erratbar sind oder halt irgendwie mit Post-it irgendwie am Monitor oder unterm Keyboard irgendwie hängen. Das Bild ist irgendwie aus einem relativ bekannten Fall von dem französischen Fernsehsender, wo es einen TV-Beitrag gab, wo halt im Hintergrund irgendwie an der Scheibe irgendwie das Passwort zu ihren internen Servern irgendwie hing. Das haben dann irgendwelche Hacker gesehen und irgendwie sich erstmal eingehackt und den Fernsehsender inklusive wirklich alle Webseiten, alle Archive, alle Live-Angebote halt irgendwie für mehrere Tage runtergefahren haben. Das heißt, die Gefahr ist da irgendwie auf jeden Fall vorhanden. Und sowas wäre zum Beispiel mit Biometrie, wäre es durchaus schwierig geworden, irgendwie diesen Fehler zu produzieren. Und ein wichtiger Punkt bei Biometrie oder der gegen Passworte zum Beispiel, gegen PINs spricht und für Biometrie ist die Ausspähbarkeit. Also der einfachste Fall ist, man tippt sein Passwort oder man tippt seine PIN auf dem Telefon in der U-Bahn, in der S-Bahn. Reicht halt schon, wenn halt jemand einfach dahinter steht und irgendwie drauf guckt, was halt bei Biometrie, man legt seinen Finger auf, da kann man halt irgendwie noch so rüber gucken, da sieht man halt nichts. Bei der PIN ist das was anderes. Und das geht halt irgendwie auch nicht nur so in du stehst direkt dahinter und musst halt genau hingucken, sondern tatsächlich auch über irgendwie eine relativ große Entfernung. Auf der linken Seite ist mal so ein Beispiel, was es, glaube ich, relativ gut auch zeigt, wie das mit der, also in welcher Entfernung dann auch sinnvolle Daten erhoben werden können. Das war aus einer Entfernung von 60 Meter mit einem relativ guten irgendwie Kamera, aber jetzt irgendwie auch nicht viel größer als die hier vorne in der Hand. Also halt kann man sich irgendwie auf jeden Fall irgendwie kaufen bzw. mieten. Und er hat halt aus 60 Meter Bilder von einem Schlüssel gemacht, der auf einem Kaffeetisch lag und einem Café. Und hat halt aus diesen Bildern die Schlüssel nachgefertigt, dass sie dann funktioniert haben. Das heißt, irgendwie, wir reden hier von Submillimeter-Genauigkeit, die notwendig ist, wenn man das abstrahiert auf zum Beispiel Passworteingabe. Ich meine, da hat man irgendwie mehrere Zentimeter zwischen den Tasten. Wenn man da irgendwie eine Kamera mitlaufen lässt, kann man, sobald es irgendwie nicht verdeckt ist, relativ einfach irgendwie mitkriegen, was passiert. Und es ist sogar so, dass es nicht mal, also dass man nicht mehr direkt irgendwie auf die Tastatur gucken muss, sondern geht auch irgendwie Reflexion. Ich meine, das ist einfach Licht. Und irgendwie hier drüben ist irgendwie so ein, aus dem Paper von ein paar Chinesen von ein paar Jahren, wo sie halt Reflexion genutzt haben, um Personen bei der PIN-Eingabe zu überprüfen und halt irgendwie nicht nur eine Reflexion. Also was man hier so ein bisschen schlecht sieht, da hinten steht einer mit einer Kamera. Und die Reflexion im Toaster und über die Brille reicht aus, um die PIN-Eingabe auf dem Telefon mitzukriegen. Kommt nachher irgendwie nochmal, weil wir ein ähnliches Projekt gemacht haben, noch ein paar andere Bilder, die auch sehr, sehr eindringlich sind. Auf jeden Fall, also wenn ihr Passwort eingebt, macht es halt auf jeden Fall immer verdeckt. Ganz guter Hinweis, besonders halt irgendwie, wenn man dran denkt, dass halt Kameras heutzutage halt irgendwie winzig klein sind. Das heißt, man weiß halt nie, wo die Kameras sind. Also inzwischen, wenn ich halt irgendwie nicht bei mir zu Hause bin, klappe ich irgendwie meinen Notebook-Deckel auch schon irgendwie so weit runter und tippe da meine Tastatur, mein Passwort ein, dass es zumindest eingegrenzt ist und man irgendwie nicht von überall das sieht. Neben dem Verdecken sollte man sich nach Möglichkeit auch schon in einem schalldichten Raum befinden. Da wird es jetzt schon irgendwie ein bisschen schwieriger. Grund dafür ist, dass Tastaturen natürlich auch Geräusche machen, wenn man auf ihn rumtippt. Und die Geräusche für die einzelnen Tasten sind halt irgendwie nicht einheitlich. Das heißt, das H macht andere Geräusche als die Space-Taste. Und wenn man die Möglichkeit hat, die akustischen Informationen aufzunehmen, ja, danke schön, dann besteht auch die Möglichkeit, die Passworte oder halt irgendwie alles Getippte, allen Inhalt zu analysieren und rauszufinden. Und tatsächlich mit relativ hoher Erfolgsrate. Also die sagen hier pro Taste haben sie Erfolgsraten von deutlich über 80%. Wenn man sich im Hinterkopf hat, irgendwie, dass man auch Passworte mal irgendwie falsch eintippen kann oder sowas oder für einen Versuch hat oder was auch immer, dann reduziert das den Suchraum auf jeden Fall so markant, dass halt ein akustisches Mitschneiden vollkommen ausreichend sein sollte, um rauszufinden, was die Person gerade getippt hat. Es wird noch mal kritischer, wenn man bedenkt, dass die Bandbreite, die dafür notwendig ist, durch ein Telefon passt. Also das heißt, so Angriffsszenario ist, du rufst halt irgendwie bei deinem Administrator an und irgendwie oder bei irgendjemandem sagst irgendwie hier, du musst mal kurz irgendwie dein Passwort eintippen, schneidest das mit und analysierst im Nachhinein irgendwie, was er eingetippt hat und hast irgendwie sein Passwort. Und das ist tatsächlich funktional. Das heißt, schalldichter Raum, irgendwie alle Wanzen nach Möglichkeit irgendwie wegmachen und nach Möglichkeit auch kein Fenster haben, weil da gibt es halt sowas wie Lasermikrofone, wo man halt irgendwie mit Laserstrahlen auf die Fenster leuchtet, um so praktisch das zumindest gesprochene Wort irgendwie zu haben. Eine sehr lustige Idee, muss ich auf jeden Fall auch noch, muss ich halt in den Vortrag mit reinbringen, ist, weil es halt irgendwie so wirklich absonderlich ist. Die haben eine normale Highspeed-Kamera genommen und haben halt irgendwie ein Bild, also einen Film von einer Zimmerpflanze gemacht. Sie haben tatsächlich durch eine Glasscheibe, also durch eine schalldichte Scheibe, die Pflanze gefilmt und durch die Vibration der einzelnen Blätter, also halt wirklich so Mikrovibration, haben sie den drinnen gespielten Sound nachbilden können. Ich hoffe, das funktioniert jetzt. Gibt es hier Ton auf meinem Klinke-Input? schlecht vorbereitet. Also hier ist laut, Klinke ist drinne.
Okay.
Also es ist halt tatsächlich, danke, nicht so gut zu hören. Also so bei Sprache wird es dann schon schwierig, zumindest wenn man halt die Frequenzen oder Bildwiederholraten irgendwie kennt, die halt so High-Speed-Kameras machen. Aber halt so normale Töne kann man da schon irgendwie rausgenerieren. Das heißt, auch wieder hier kein Fenster, also was haben wir jetzt verdeckt, irgendwie abgeschlossener Raum, kein Fenster. Und man sollte irgendwie auch möglichst vibrationsgeschützt irgendwie das tun, weil halt nicht nur die Töne selber oder die Tasten selber Töne irgendwie abgeben, wenn man drauf auf ihn tippt, sondern natürlich irgendwie auch die Vibration über das Keyboard irgendwie auf den Tisch übertragen wird. Und in dem Fall, irgendwie das ist ein Paper, das ist auch schon relativ alt, das ist ein iPhone 3, haben sie halt auf einem Holztisch neben die Tastatur ein Telefon gelegt und haben halt über die Vibration rausfinden können, was auf der Tastatur irgendwie getippt wird. Auch wieder nicht mit 100%iger Sicherheit, aber irgendwie die waren halt alle so in einem Bereich von 80-90%. Also irgendwie dann kann man auch mit anderen Machine Learning Sachen irgendwie halt relativ gut da noch irgendwie gucken, was da alles geht. Noch viel blöder ist es, wenn es das eigene Device ist, wo man die Passworte drauf eintippt. Und das, was halt hier in dem Fall genutzt wurde, hat praktisch die Beschleunigungssensoren, haben sie hier auf dem, was die beiden linken Bilder sind, irgendwie auch genutzt. Das heißt, sie haben halt bei der PIN-Eingabe kippt man halt immer das Telefon so ein bisschen. Also wenn man eine 1 tippt bei der PIN-Eingabe, wird es halt ein bisschen nach links oben getippt. Wenn man eine 9 tippt, wird es ein bisschen nach rechts unten gekippt. Und halt die Beschleunigungssensoren heutzutage sind halt wirklich so gut, dass sie halt im 5., 6., 7. Nachkommabereich irgendwie noch Werte aufnehmen. Und aus den Werten kann man dann halt die Position oder den Kippwinkel des Telefons irgendwie rückrechnen. Und aus diesem Kippwinkel kann man dann auch tatsächlich Rückschlüsse auf die eingegebene PIN machen. Also auch wieder so 60-70% Wahrscheinlichkeit, aber das ist irgendwie vollkommen ausreichend. Das Schöne ist, oder das Schlimme im Fall von der Datensicherheit ist, dass der Zugriff auf diese Sensordaten zumindest bei älteren Telefonen halt komplett ungeschützt war. Das heißt, man muss sich halt irgendwie nur eine App einfangen, die halt sagt, irgendwie ich habe hier Zugriff auf diese Sensordaten und fertig ist es. Oder wenn man halt irgendwie nicht auf die Sensordaten zugreifen kann, kann man irgendwie auch die Kamera nehmen, also die Frontkamera. Das Ganze funktioniert total, also funktioniert ähnlich, wenn man halt die 1 tippt, kippt sich das Telefon so ein bisschen nach links oben. Das heißt, die Bilder von der Kamera aufgenommen werden sich halt ein bisschen dann in die Gegenrichtung verschieben und auch daraus konnte man irgendwie wieder zurückrechnen, welche Tasten eingetippt wurden. Ich habe das ja vorhin schon mal irgendwie angesprochen, irgendwie was man alles so mit Übereckreflexion und so weiter machen kann. Das ist ein Paper, was wir vor ein paar Jahren geschrieben haben, wo wir halt nicht die Reflexion am Toaster und eine Sonnenbrille gemacht haben, sondern halt die Reflexion im menschlichen Auge direkt. Also das heißt, irgendwie das Angriffsszenario ist, du hast halt ein Telefon, ein Angreifer hat halt Zugriff auf deine Kamera, auf deine Frontkamera. Und was er sieht, ist, wenn man halt wirklich tief reinzoomt, und das geht bei den Frontkameras heutzutage, irgendwie, die halt irgendwie so 10 Megapixel oder sowas, ist halt relativ normal inzwischen, da reicht es vollkommen aus. Und das ist halt praktisch mal das so reingezoomt in das Auge. Also was man hier tatsächlich sieht, ist das Handy-Display, was sich halt in der Pupille spiegelt. Und wenn man weiß, was es für ein Telefon ist, dann weiß man auch, wo die jeweiligen Tasten liegen. Und dieser graue Schatten, den man da unten so leicht erahnen kann, ist halt der Finger, der halt gerade die PIN eintippt. Haben wir halt tatsächlich auch mal manuell Tests gemacht. Irgendwie mein Kollege hat sich irgendwie ein paar Pins ausgedacht, hat sie eingetippt, hat mir dann im Endeffekt die Kameradaten gegeben. Und tatsächlich irgendwie mit 95%iger Wahrscheinlichkeit war es tatsächlich im ersten Versuch die richtige PIN erraten und die restlichen 5% waren dann irgendwie im nächsten Versuch. Also auch da keine Sicherheit, wenn man nicht sein Telefon auch komplett sicher gehalten hat oder in welchen Apps Zugriff auf die Kamera gewährt. Also das war der Ausflug in die Nicht-Biometrie. Kommen wir zurück zur Biometrie und irgendwie auch jetzt wirklich noch so ein bisschen mehr, also ich meine, gerade habt ihr gesehen, irgendwie ist es eigentlich alles kaputt. Man muss halt wirklich sehr darauf aufpassen, irgendwie nicht beobachtet zu werden, dass das Telefon wirklich sicher ist, dass irgendwie keine Umgebungsgeräusche aufgenommen werden. Das wird schon ganz schön schwierig, ist aber halt auch nicht einfacher bei biometrischen Systemen. Aber es gibt halt so ein paar Sachen, die man auf jeden Fall beachten sollte, um das Risiko zu minimieren. Und um zu wissen, wo es Schwachstellen irgendwie von den Systemen gibt, muss man erstmal irgendwie sich vor Augen führen, wie so ein System aufgebaut ist. Und da hat man halt in der Regel die biometrische Applikation, irgendwie sei es auf dem Rechner, sei es auf dem Telefon, hat halt die Template-Daten in der Datenbank. Das heißt, irgendwie man meldet sich ja das erste Mal irgendwann an das Telefon an und gibt, sagen wir, die Fingerabdrücke ab. Die werden halt in der Datenbank gespeichert und bei jedem neuen Aufruf werden sie dann halt immer live gegen diese Datenbank verglichen und aufgenommen werden sie über den Sensor. Und wenn man halt mal so guckt, hat man halt so die Kommunikation, also praktisch die roten Pfeile, die abgesichert werden müssen, hat die Datenbank selber, also die Templates natürlich, die abgesichert werden müssen und sollte natürlich im Idealfall auch den Sensor so weit absichern, dass halt keine Fake, also keine Dummy-Finger zum Beispiel irgendwie funktionieren. Kommunikation, eigentlich total easy, denkt man sich. Kommunikation sollte auf jeden Fall verschlüsselt sein. Ist leider tatsächlich erst in den letzten wenigen Jahren irgendwie zum Standard geworden, dass die biometrischen Daten verschlüsselt über die Schnittstellen gehen. Normalerweise ist es halt USB und USB haben sich halt die Hersteller gedacht, naja, hier USB, da wird schon keiner mitsniffen. Ist natürlich nicht so. Ganz links zu sehen ist halt mal so ein Bild aus dem alten ThinkPad, Fingerabdrucksensor, wo ich einfach einen USB-Sniffer mit dazwischen gehangen habe. Und da kriegt man dann halt tatsächlich so schöne Sniff-Daten aus der USB-Kommunikation raus. Das Problem ist, das sind halt wirklich ideale Daten für alle späteren Angriffe. Also die kann man halt nehmen, um eine Attrappe zu bauen. Du weißt halt genau, wie der Sensor diese Daten sieht selber und kann damit halt irgendwie dann auch versuchen, die Materialien ein bisschen anzupassen. Und das ist hier in der Mitte zu sehen. Das ist wirklich ein Hochsicherheits-Fingerabdrucksensor. Und tatsächlich bisher auch der einzige, den ich nicht so, also noch nicht kaputt gekriegt habe. Von daher, die haben da was richtig gemacht. Erstens haben sie tatsächlich die Daten verschlüsselt. Aber das hilft halt im Endeffekt auch nichts, wenn man Zugriff auf die Software hat. Das heißt, irgendwie ein Kollege von mir, der halt irgendwie so mit IDA Pro, also irgendwie halt wirklich gut disassemblen und irgendwie Breakpoints setzen kann, und halt so praktisch das Programmcode sich angeguckt hat, hat gesagt, ah, da kommen die verschlüsselten Daten an, da werden sie entschlüsselt und irgendwann muss der Computer oder das Programm natürlich irgendwie auch mit den unverschlüsselten Daten arbeiten. Wenn man halt jemanden hat, der sich damit auskennt, dann kann man irgendwie dann auch da praktisch einen Punkt setzen, wo halt dann die unverschlüsselten Daten im Endeffekt ausgeleitet werden. Aber was man hier relativ gut sehen kann, ist halt so diese Frage der verschiedenen Materialien. Also oben ist mal, also sie benutzen verschiedene Farben, um halt die Haut von anderen Materialien zu unterscheiden. Oben ist halt tatsächlich Haut und die drei darunter liegenden sind einfach so ein paar Materialien, die bei anderen Fingerabdrucksensoren relativ gut funktionieren. Aber hier sieht man doch relativ deutlich, dass sie halt sich doch stark unterscheiden von der Haut selber. Das heißt irgendwie verschlüsselt und auf der rechten Seite sieht man jetzt leider sehr schwierig, ist eine Venenerkennung. Das war so das erste Gerät, irgendwie auch schon vor Jahren, die halt wirklich verschlüsselte Kommunikation hatten. Also man sollte auf jeden Fall verschlüsseln, gerade wenn es halt irgendwie so auf dem Telefon ist, da hat man halt die Möglichkeit, irgendwie auf die Kommunikation zu lauschen, aber halt so dieses Entschlüsseln, wie in den beiden Fällen, dass man sich in die Software reinhackt, ist dann halt schon deutlich schwieriger. Und man sollte es halt nicht nur verschlüsseln, um halt die Möglichkeit zu nehmen, die Daten auszuleiten, sondern man sollte die Daten auch signieren. Das heißt, man sollte sie gegen Manipulation auf dem Kommunikationsweg schützen. Und zwar hauptsächlich darum, um halt zu verhindern, dass Leute halt gesniffte Kommunikation von einem berechtigten Authentifizierungsvorgang irgendwie wieder einspielen. Und das ist hier mal zu sehen, was wir gemacht haben vor einer Weile schon. Ist auch wieder so ein ThinkPad-Sensor, ist leider ein bisschen schwierig. Ich könnte das Licht vielleicht runterdrehen, vielleicht sieht man es dann ein bisschen besser. Was hier unten zu sehen ist, ist so ein Arduino-Board. Und das Arduino-Board praktisch emuliert den Fingerabdrucksensor. Wir stecken das irgendwie einfach an den Rechner an, drücken da irgendwie diesen Magic-Button irgendwo und er sendet praktisch vorher gesniffte Fingerabdruckdaten über die Leitung und also er gibt sich als Fingerabdrucksensor aus und halt ohne irgendwie tatsächlich eine Attrappe bauen zu müssen, sind wir halt irgendwie auf den Computer gekommen, also haben ihn praktisch freigeschaltet. Und das ist halt ein relativ einfaches Angriffsszenario, wenn man halt irgendwie einmal eine unverschlüsselte Kommunikation mitgesnifft hat. Ja, Speicherung, also man sollte natürlich irgendwie die Templates irgendwie auch sichern, durchsignieren, dass man halt nicht Templates austauschen kann. Also im einfachsten Fall entweder man nimmt sein Template aus der Datenbank, wenn man nicht erkannt werden will, so als Krimineller an der Grenze zum Beispiel, oder man packt sein Template in die Datenbank rein, wenn man halt irgendwie auf den Rechner vom Chef zugreifen will. Wie gesagt, so verschlüsseln gegen das Ausspähen und man sollte tatsächlich auch versuchen, oder man sollte die Templates selber also in Template-Form speichern, also halt in der reduzierten Form und halt nicht die Rohdaten. Ich erkläre kurz, warum. Also Template-Daten, was hier gemeint ist, sind zum Beispiel halt bei Fingerabdrücken, der verarbeitet ja der Rechner die Bilder selber so, dass er halt nur noch die Minutienpunkte, also praktisch die Hautrillen, überprüft. Und warum man halt die Rohdaten nicht speichern sollte, ist, weil wenn man die Rohdaten einmal aus diesem System extrahiert hat, kann man damit halt total einfach eine Attrappe bauen. Das wird schwieriger, wenn man Template-Daten hat, aber auch nicht unmöglich. Das heißt, man kann auch aus diesen reduzierten Template-Daten wieder Fingerabdrücke oder Gesichter reproduzieren. Also hier unten ist ein Fall, was wir irgendwie gerade selber mal versucht haben. Das ist der Datensatz, wie er halt in einem elektronischen Reisepass gespeichert ist, wo halt die Minutienpunkte drin sind, also praktisch hier so diese einzelnen Endungen oder Aufspaltungen. Und wir haben halt irgendwie aus diesem Datensatz dieses Template-Muster oder diesen Fake-Fingerabdruck reproduziert, der auch tatsächlich dann irgendwie in dem System als ein echter Finger irgendwie untergekommen ist und erkannt wurde. Das heißt, man sollte auch möglichst die Daten sicher in dem System speichern. Im Idealfall, also wie beim Reisepass zum Beispiel, gibt es ja keine zentrale Datenbank, wo alle Fingerabdrücke aller Österreicher irgendwie gespeichert sind, sondern jeder hat praktisch sein Fingerabdruck-Template, sein Gesichtstemplate irgendwie mit auf dem Pass und schleppt es rum. Das heißt, irgendwie wenn, also die Gefahr oder ein Angreifer müsste schon euren Pass stehlen und daraus dann die Fingerabdruckdaten oder die Gesichtsdaten irgendwie extrahieren, um halt wirklich Angriffe damit zu machen. Das heißt, irgendwie entweder so die Templates wenigstens bei euch haben. Besser noch, die Templates verlassen halt niemals die Karte. Das heißt, irgendwie der eigentliche Überprüfungsvorgang, ob jetzt ein Fingerabdruck, der live eingegeben wird, mit den Template-Daten übereinstimmt, passiert am besten auf der Karte. Das heißt, dann wird es halt nochmal schwieriger, die Daten zu extrahieren. Oder im Idealfall passiert alles auf der Karte. Das heißt, irgendwie sowohl die Template-Daten als auch die Fingerabdrucksensor ist auf der Karte, man legt halt seinen Fingerabdruck nur noch seinen Finger nur auf die Karte und die Überprüfung findet dann drinnen statt. Das jetzt vielleicht ein bisschen technisch gewesen, kommen wir wieder zu den lustigen Sachen zurück. Öffentliche Merkmale bzw. veröffentlichte Merkmale und ich gehe jetzt halt mal so durch die zwei, drei bekanntesten biometrischen Merkmale, um euch mal klarzumachen, wo die Merkmale halt irgendwie überall rumliegen, beziehungsweise wie einfach es ist, tatsächlich an diese Merkmale zu kommen. Ganz links angefangen, das ist einfach ein Bild von jemandem, was auf Flickr hochgeladen wurde. Ich habe irgendwie einfach nur auf Flickr nach irgendwie Fingerabdruck oder Fingertipp und Makro oder sowas gesucht. Und man hat halt wirklich unglaublich viele Leute, die halt freiwillig ihre Fingerabdrücke ins Internet stellen. Letztes Jahr ist irgendwie rumgekommen, dass ein Japaner das irgendwie gemacht hat, weil halt in Japan ist es total üblich, irgendwie so das Peace-Zeichen zu machen, wenn man sich fotografieren lässt. Und er hat irgendwie halt aus diesen Bildern praktisch Fingerabdrücke reproduziert. Das ist so was Ähnliches, was wir vor ein paar Jahren auch schon gemacht haben, wo wir halt mal in den Bundestag gegangen sind und halt nicht nur Bilder von den Politikerköpfen gemacht haben oder machen lassen haben in dem Fall, sondern dem Fotografen gesagt haben, naja, nimm doch mal deine Kamera und versuch doch mal ein schönes Bild von dem Fingerabdruck zu haben. Und da kam halt irgendwie dieses Bild bei rum und aus dem Bild von hier Frau Dr. van der Leyen, also unserer immer noch aktiven hier Militärverteidigungsministerium, Dankeschön, haben wir praktisch aus diesen Bildern den Fingerabdruck reproduziert. Und das ist natürlich so ein einfacher Vorgang, wo man halt gar nicht mehr wirklich großartig Gläser zum Beispiel klauen muss, wie halt irgendwie noch bei Schäuble irgendwie 2005, wo wir halt tatsächlich nach so einer Podiumsdiskussion, nach einem Vortrag, den er gehalten hat, einfach sein Glas geklaut haben und daraus dann den Fingerabdruck extrahiert. Und was man halt damit machen kann, ist, man nimmt sich halt irgendwie diesen Fingerabdruck, baut eine Attrappe und kann damit das iPhone freischalten zum Beispiel. Oder wenn Frau van der Leyen irgendwie ihr Notebook mit Fingerabdruck gesichert hat und man Zugriff auf das Notebook hat, könnte man halt irgendwie aus dem Notebook oder könnte man das Notebook freischalten. Dass ein Fingerabdruck ein öffentliches Merkmal ist, ist vielleicht nicht so offensichtlich. Anders ist natürlich beim Gesicht. Und da gibt es halt irgendwie unglaublich viele Pressefotos, die man nehmen kann. Und auch hier wieder ist, man kommt relativ einfach an die Fingerabdrücke ran, an die Gesichter ran. Dann ist halt irgendwie die einzige Möglichkeit, dass das System irgendwie sagt, oder dass das System bemerkt, dass jemand versucht, es zu überwinden, ist halt, dass es eine Lebenderkennung hat. Also dass es irgendwie sagt, das ist jetzt zum Beispiel ein Foto, was man davor halten. Und dass es auch nicht immer funktioniert, irgendwie zeigt dieser Versuch. Das ist eine Gesichtserkennung, die fürs MacBook gab es die mal. Was ihr jetzt gleich seht, ist mein Kollege von damals, der das halt irgendwie benutzt. Die Besonderheit bei dieser Gesichtserkennung ist, dass sie halt diese Lebenderkennung dadurch macht, dass sie fordert, dass die Person mit dem Auge blinzelt. Und wir dachten uns, naja, wie kriegen wir es denn hin, dass irgendwie so ein Ausdruck irgendwie auch mit den Augen blinzelt? Haben wir natürlich irgendwie erstmal versucht, dieses Stück, also den Ausdruck von seinem Gesicht, wie gesagt, irgendwie von Facebook, wo auch immer, kriegt man ganz einfach her. Und irgendwann sagt das System, naja, jetzt blinzel doch mal. Und dann haben wir irgendwie halt versucht zu blinzeln. Und das Blinzeln war tatsächlich ganz einfach, indem man einfach einen Stift genommen hat, der zufälligerweise auch noch irgendwie so Hautfarben ähnlich hatte und halt einfach mal kurz vor dem Gesicht rumgewackelt ist. Und das hat halt schon gereicht, um dem System zu sagen, irgendwie, ja, hier ist doch ein lebender Mensch. Gibt es inzwischen irgendwie das System auch schon für Bezahlung bei Mastercard. Das heißt, irgendwie, dann wird es dann irgendwie auch richtig, geht's ans Geld. Von daher, wie gesagt, wenn man öffentliche Merkmale benutzt, dann sollten zumindest die Systeme dahinter irgendwie auch dagegen schützen, dass man diese öffentlichen Merkmale einfach nur ausdruckt. Und weil es so schön war, irgendwie hier das Gleiche auch nochmal für die Iris, so der neueste Hack aus unserem Hause. Gibt's Audio vom Star? Weil das lohnt sich auf jeden Fall.
Das ist der Starbuck. Der Starbuck ist Geometrie-Hacker und der möchte gerne den Iris-Sensor vom neuen Samsung Galaxy S8 mitgeben. Wie könnte er das nur machen? Naja, der Sensor funktioniert mit einer Kamera, also macht der Starbuck einfach mal ein Foto von seinem Auge. Dazu hat er sich zwei Freunde eingeladen und die machen jetzt ein Foto von seinem Auge. Und weil der Sensor mit Infrarot arbeitet, machen wir das Foto im Infrarotmodus, nämlich im Nachtmodus der Kamera. Da ist auch schon der Starbuck. Guck, guck. Da haben wir ein Foto von seinem Auge. So, und das druckt der Starbuck sich jetzt aus mit einem Drucker von Samsung. Da ist auch schon der Ausdruck. Und jetzt geht der Starbuck damit ins Labor. Da ist der Starbuck auch schon in seinem Labor und der hat ein Samsung Galaxy S8. Jetzt muss er dem erstmal beibringen, seine eigene Iris zu erkennen. Und das tut er auch super. So, nochmal ausprobieren. Handy gelockt. Zack. Er kennt seine Augen. Alles gut. Jetzt nimmt der Starbuck sich eine Kontaktlinse. Und die Kontaktlinse legt er auf den Ausdruck von seinem Auge, damit das echter aussieht. Und da sehen wir auch schon das Handy. Und der Starbuck hält seine Attrappe dran und das Handy geht auf. Und damit ist der Drops gelutscht.
Ja, gleiches wie bei...
Danke, danke.
Gleiche Problematik wie bei der Gesichtserkennung. Auch bei der Iriserkennung. Ich meine, das Merkmal ist nicht ganz so öffentlich, wie man irgendwie vielleicht denkt, aber halt mit einer ordentlichen Kamera oder irgendwie halt genug Abstand, einem großen Objektiv kriegt man das schon hin. Und auch hier wieder ausdrucken, halt ein bisschen variieren noch. Das war's. Ich habe nicht mehr so richtig doll viel Zeit, deswegen lassen wir das mal weg und kommen halt tatsächlich zu den Vorschlägen, was man halt irgendwie gut machen oder wo Biometrie tatsächlich irgendwie ein bisschen sinnvoller ist, gibt es halt irgendwie also Merkmale, die halt schwer aufzunehmen sind. Haben wir gerade gesehen, man sollte halt keine nehmen, die halt irgendwie man überall hinterlässt, sei es irgendwie am Glas oder einfach mit dem Foto abnehmbar. Von daher ist natürlich alles, was irgendwie im Körper drin ist, von Vorteil. Und da bieten sich irgendwie Blutgefäße an, sei es irgendwie im Auge oder Vene unter der Haut. Auch hier wieder, also alle Systeme, selbst die, die halt wirklich mit hochsicheren Systemen arbeiten, da lassen sich irgendwie trotzdem, oder mit sicheren Merkmalen arbeiten, lassen sich trotzdem irgendwie auch die Möglichkeit, oder gibt es die Möglichkeit, diese Merkmale zu extrahieren, macht es aber natürlich viel, viel schwerer. Also hier zum Beispiel Handerkennung oder Venenerkennung am Oberarm, alles, da gibt es halt irgendwie im Krankenhaussysteme, die halt irgendwie auch die Venen irgendwie halt sichtbar machen, allein um halt, also für so Krankenpflegerpersonal irgendwie die Spritzen setzen und keine Venen finden, gibt's, muss man halt allerdings relativ nah rangehen, beziehungsweise einen relativ großen Aufwand treiben, das unbemerkt machen zu können. Und ein ähnlicher Fall ist bei, oder interne Merkmale, ein relativ neues biometrisches Merkmal ist der Herzrhythmus, der halt irgendwie praktisch den Strom, das das Herz aussendet oder produziert beim Schlagen, misst und als biometrisches Merkmal nimmt. Aber auch hier gibt es halt Möglichkeiten, auf diese Werte zuzugreifen. Man muss halt irgendwie einfach nur so bei so einem Fahrrad zum Beispiel irgendwie einfach die Daten noch mit wegschreiben oder halt irgendwie am Lenkrad irgendwie zwei Elektroden irgendwie anbauen und bemerkt, dass halt eine Person irgendwie auf beiden zugreift und das war's. Kommen wir zur letzten Folie. Und hier nochmal so ein bisschen, nicht zusammengefasst, aber halt nochmal so ein paar Sachen, wo die halt nicht auf eine eigene Folie gereicht haben. Was man auf jeden Fall machen sollte, wenn man Biometrie verwendet, in Telefon zum Beispiel oder auch an Computern, man sollte das biometrische Merkmal, also die Eingabe des Merkmals irgendwann blockieren, dass halt irgendwie nicht unendlich viel ausprobiert werden kann. Also halt gerade, wenn man sich so einen Dummy-Finger baut, den kann man halt irgendwie, da ist der Vorgang des Hackens so, dass du halt immer wieder die Attrappe anpasst und irgendwann funktioniert es dann mal. Wenn man allerdings irgendwie sagt, nach 5-mal Fingerabdruckeingabe wird halt automatisch aufs Passwort zurückgegriffen, ist man halt irgendwie als Biometrie-Hacker relativ aufgeschmissen. Man sollte auf jeden Fall unübliche Körperteile nehmen oder halt unübliche Teile von Fingern zum Beispiel. Also halt jeder weiß, oder irgendwie man Finger ab, also halt, wenn man die Frontfläche vom Finger benutzt, hinterlässt man überall. Man kann allerdings sein Telefon oder sein Computer irgendwie auch so mit der Seitenfläche freischalten. Und halt diese Seiten findet man halt nicht so häufig. Das heißt, ein Angreifer müsste dann schon halt wirklich hinter euch her sein, um irgendwie zu gucken, dass er halt irgendwie auch diese Merkmale findet. Oder im übertriebensten Fall nimmt man halt irgendwie seine Fußzehen oder sowas, wo man halt irgendwie gar nicht rankommt. Den Multifinger, Multi-Account heißt so viel wie, falls man in die Verlegenheit kommt, dann doch mal irgendwie an der Grenze zum Beispiel sein Telefon freischalten zu müssen oder bei einer Demonstration, das ist ja inzwischen auch nicht mehr ganz so unwahrscheinlich, dass das mal passiert, wäre es natürlich schön, wenn man halt verschiedene Finger für verschiedene Benutzer auf diesem Telefon hat. Das heißt, wenn man sagt, mein normaler Benutzer schalte ich mit dem Daumen frei, wenn ich mal in die Verlegenheit komme, vor der Polizei mein Telefon freischalten zu müssen und die es tatsächlich enforcen wollen, nehme ich halt einfach irgendwie meinen Zeigefinger, lege den auf. Es wird halt auch ein ganz normaler Benutzer irgendwie aufgemacht, der halt aber irgendwie dann ganz friedliche Daten irgendwie beinhaltet und die Polizei dich dann halt gehen lässt. Oder halt so die am weitesten, also am fortgeführtesten diese Version mit irgendwie ungewöhnliche Merkmale zu nehmen. Man kann sich natürlich auch frei generierte Merkmale nehmen und halt sich dann praktisch so Fingerabdruck-Attrappen aus künstlichen Fingerabdrucken, wie statt einen Schlüssel an Schlüsselbund hängen und damit dann seinen Fingerabdruck freischalten. Das war's. Vielen herzlichen Dank und vielleicht noch eine Minute Fragen.
Ja, danke, Starbuck, für die frisch gewonnene Paranoia, die wir jetzt hier alle mit uns tragen. Ich denke, für eine oder vielleicht zwei kurze Fragen haben wir Zeit. Da vorne.
Ja, erstmal tausend Dank für den sehr interessanten Vortrag. Das war wirklich toll. Ja, zwei Fragen habe ich schon. Einmal, was hältst du von dieser, das iPhone 8 will jetzt eine 3D-Erkennung machen von der Nase und so weiter, das ganze Gesicht. Mhm. Was hältst du davon? Die eine Frage. Die zweite Frage, ich habe vorhin das Wort Server gehört. Wenn ich jetzt zum Beispiel, nehmen wir das iPhone als Beispiel, so einen Fingerabdruck messen lasse, geht das gleich in die USA zur NASA? NSA meine ich, sorry. Und die dritte Frage, ich meine, alle Meldeämter haben doch die Finger. Ist das nicht eh total bekloppt? Oder?
Die dritte habe ich nicht verstanden.
Alle Meldeämter haben doch sowieso den Fingerabdruck. Ist das nicht eh total bekloppt?
Okay, mach mal kurz. Frage 1, iPhone 10 hat Gesichtserkennung. Dadurch, dass ich schon ein bisschen auf dem Gebiet irgendwie bekannt war, hat mich Apple eingekauft und ich habe es dort getestet. Das heißt, ich kann da auch leider nichts drüber erzählen. Was war das zweite? Achso, Fingerabdrücke überall. Natürlich hat man Fingerabdrücke, irgendwie das Einwohnermeldeamt zumindest gesetzlich, also in Deutschland ist es so, dass gesetzlich vorgeschrieben ist, dass auf diese Daten nicht zugegriffen werden darf. Wohingegen, sie haben es auch schon wieder aufgeweicht für die Gesichtsbilder. Also inzwischen darf die Polizei auf die Gesichtsbilder aus den Meldeämtern zugreifen. Und ich bin mir sicher, dass es irgendwie auch in Kürze für die Fingerabdrücke gelten wird. Auf der anderen Seite natürlich, wenn du reist und irgendwie an der Grenze zum Beispiel deine Fingerabdrücke in Russland oder in den USA angibst, dann haben die natürlich eigene Datenbanken und irgendwie wer da alles drauf zugreifen kann, so mit Freundschaftsabkommen. Natürlich, also im Endeffekt muss man sich bewusst sein, dass wenn man irgendwie einmal einen biometrischen Reisepassausweis irgendwie sich abgeholt hat und zumindest einmal in irgendwie so ein Land ausgereist ist, dann sind deine Daten mehr oder weniger verbrannt. Also ist leider so. Ja, was war Nummer zwei? Achso, ja, das ist tatsächlich, also die Daten bleiben auf dem Gerät. Das ist auch was, was ich sagen darf, als ich bei Apple war, was ich halt sehr positiv mitgenommen habe, ist, dass dieser Privacy-Gedanke bei denen tatsächlich Firmenpolicy ist. Also es ist halt nicht so, dass die halt irgendwie sagen, wir machen hier Privacy, um halt neue Benutzer, also neue Kunden zu werben, sondern das ist halt wirklich an jeder Ecke und Ende hat man das gemerkt, dass sie halt wirklich sehr datensparsam und also die Daten bleiben auf dem Telefon, sie sind auch in einer wirklich gesicherten irgendwie Teil des Prozessors gespeichert und da legt Apple tatsächlich, also so was ich mitgekriegt, auch sehr viel Wert drauf, dass es so bleibt.
Super, vielen Dank. Wir sind durch hier. Danke nochmal, Starbuck, echt super.
Dankeschön.